Annalena McAfee, Blütenschatten. Aus dem Englischen von Pocciau und Roberto de Hollanda. Ein Diogenes-Hörbuch, gelesen von Claudia Gräf. 1. Nacht. Winter. Eine Straße in der Stadt. Das Echo von Eves Schritten hallt über den breiten Bürgersteig, als sie an den düsteren georgianischen Häusern mit Stuck- und Säulengängen und dem privaten Garten in der Mitte vorbeigeht. Grüne Kränze an allen Haustüren stellen guten Geschmack und ein festliches Gemeinschaftsgefühl zur Schau. Doch die meisten Häuser liegen im Dunkeln. In Nummer 19 verleihen die Lampen des großen Schlafzimmers im zweiten Stock den geschlossenen roten Vorhängen einen feurigen Schimmer. Drei Türen weiter flimmern die Fenster im Erdgeschoss blau. Jemand hat die Spätnachrichten an, döst gemütlich vor den katastrophalen Berichten aus einer zerfallenden Welt. Und im Souterrain fällt der matte bernsteinfarbene Schein einer Nachttischlampe durch die Ritzen der Jalousien. Wenige Schritte weiter in Nummer 31 ist der Salon im ersten Stock schamlos erleuchtet. Hässliche, abstrakte Gemälde und unförmige Skulpturen grell zur Schau gestellt. Ein großer Fikus, dessen grüne Blätter glänzen, als wären sie künstlich, ist mit bunten Lichterketten und schillernden Weihnachtskugeln geschmückt. Silberne Planeten, die in einem funkelnden Sonnensystem kreisen. Der Raum gleicht einer leeren Kulisse. Die Schauspieler haben die Bühne verlassen. Es ist eine arbeitsame Straße und man geht hier früh zu Bett. Aber in Nummer 43 ist man sicher noch wach. In Anlehnung an den Jazzpianisten Thelonious Monk behauptete Christoph immer, dass die Welt gegen Mitternacht interessanter wird. Und da ist er, eingerahmt vom rechten Teil des erleuchteten Fenstertriptychons im Erdgeschoss. Sie sieht sein Profil in einem Ledersessel vor dem Bücherregal aus geschnitztem Eichenholz, das Eve und er in Berlin gekauft haben. In einer Hand ein Glas Rotwein, in der anderen die auf die Stereoanlage gerichtete Fernbedienung, mit der er Monk, Coltrane oder Evans aufruft. In den Regalen über seinem Kopf reihen sich Dutzende von Weihnachtskarten aneinander, das übliche Sammelsurium von billig gedruckter, schlechter Kunst und einfallslosen, auf die Schnelle verfassten Festtagswünschen. Zeugnisse eines regen Soziallebens und einer weit verzweigten, überwiegend funktionalen Familie. Ihm gegenüber, im linken Fensterpanel, ebenfalls im Profil und mit Weinglas, seine neue Geliebte. Die Rothaarige. Zufrieden im Sessel zusammengerollt, wie eine orange Katze, die sich uneingeschränkt zu Hause fühlt. Zwischen ihnen, im mittleren Fenster, leuchten aus einem großen Terrakotta-Topf auf dem Schreibtisch die vollen, blutroten Zungen eines Weihnachtssterns. Der Kranz an der Eingangstür, Stechpalme, rote Beeren, silbern besprühte Tannenzapfen, erinnert sie an Blumengestecke auf Beerdigungen im East End, Chrysanthemenkissen mit der Aufschrift Dad, Mom oder Nan. Auf diesem schießt es ihr in einem Anflug makabrer Fantasie durch den Kopf, könnte Eve stehen, ein stachliger Blumengruß für sie, die nicht so heiß geliebte, noch nicht ganz verblichene. Es ist kaum 5 Monate her, dass sie dieses Haus und ihre Ehe verlassen hat. Christoph hat keine Zeit verschwendet. Sie schaudert in der Dunkelheit der Straße und ihr Atem bildet eine eisige Wolkenlandschaft in der Nachtluft. Das Kinn im Schal vergraben, schaut sie durch das Fenster auf das stilvolle Tableau. Es könnte ein Vermeer sein, ein leuchtendes häusliches Interieur. Ihr Mann, ihr Haus, ihr Leben. Vorbei. Sie wendet sich wieder der Dunkelheit zu, geht um den verschlossenen Garten mit seinen schattigen, immergrünen Büschen und kahlen Bäumen hinter dem mit Speerspitzen bewehrten Zaun herum. Wie alle Anwohner dieser Straße besaß auch sie den Schlüssel zu diesem Privatgarten, und zu Beginn des Frühlings saß sie gern auf der Bank unter den prallen Blüten der Magnolie. Jetzt ist ihr der Garten ebenso verschlossen wie das Haus, in dem sie 20 Jahre gelebt hat. Es dauerte ein ganzes Leben, um es aufzubauen, und nur eine Sekunde, um es zu zerstören. Familienleben. Das ging als erstes flöten. Dann die Würde und mit ihr der gute Ruf. Alles andere folgte in den Strudel. Nur ihre Arbeit ist geblieben. Der Junge fing ihren Blick ein und hielt ihn fest. Standbild, dann Rücklauf. Wenn sie könnte, würde sie bis zum Anfang vor mehr als 3 Jahrzehnten zurückspulen. Noch ehe der Junge geboren und sie selbst erst um die 30 war. Zum Beginn des Familienlebens, das sie so resolut zerstört hat. Sie ballt die behandschuhten Fäuste in der Wärme ihrer Taschen, streckt sie dann wieder und läuft weiter, in der Hoffnung, dass diese Inventur, alles, was sie verloren hat, alles, was bleibt, ihren hektischen Geist beruhigen wird. In der fernen, intensiven Zeit nach der Kunstakademie, als sie sich in New Yorks fiebriger Lower East Side herumtrieb und entschlossen war, sich in der Kunstszene zu behaupten, war ihrem jungen Ich die Beziehung mit dem 10 Jahre älteren Christoph, damals bereits ein aufstrebender Star in der Architekturszene, ebenfalls wie ein Ende vorgekommen, wie ein Happy End nach Verwirrung, Unsicherheit, Einsamkeit und chaotischen Ablenkungen, die sie als Teenager und junge Frau beinahe aus der Bahn geworfen hätten. Dass sie sich damit auch von Freiheit und Spontanität verabschiedete, schreckte sie nicht. Davon hatte sie genug gehabt. Wählen zu können, war nur eine andere Art von Tyrannei. Steckte denn nicht auch im Gebundensein ein Fünkchen Freiheit? Wenige Optionen bedeuteten mehr Klarheit. Es wurde allmählich Zeit, Glück und Partnerschaft eine Chance zu geben. Jetzt fängt es an zu regnen. Sie kramt in ihrer Handtasche nach dem Regenschirm, einem Objekt, das sie als junge Frau verschmäht hatte. Zu uncool. Let the hard rain fall. Doch an diesem risikoscheuen Ende des Lebens, in einer unwirtlichen Landschaft, sucht man Schutz, wo immer man ihn findet. Besser an die Vergangenheit denken, wo die wenigen Fallen, in die man stolperte, höchstens Fleischwunden verursachten. Als Kunststudentin hatte sie sich ausschließlich dem Vergnügen und der Arbeit gewidmet. Ein kreatives, hyperaktives Chaos war ihr Medium. Der Umzug nach New York, 3 wilde Post-Punks aus dem heruntergekommenen London der 70er Jahre, losgelassen in einer Stadt, in der man mit Ideen und einem gewissen kämpferischen Stil noch überleben konnte, war der Beginn des Tohuwabohus gewesen. Doch als sie mit Christoph nach Europa zurückkehrte, wurden Fleiß und Ordnung zur Regel. Mit der Schwangerschaft hatte sie Glück gehabt. Ein paar Monate lästiges Unwohlsein, gefolgt von einem Kaiserschnitt und kaum negativen Auswirkungen auf ihre Arbeit. Eine Kritikerin und marxistische Feministin schrieb später, die Mutterschaft habe Eve beflügelt, sie von einem formalen Stillleben auf Leinwandabklatsch, einer obsessiven Imitation, die der Natur den Spiegel vorhält und eher abbildet als erzählt, mittels eines indirekten Dialogs mit botanischer Illustration und kunstvollem Flirt mit dem Genre zu einer dynamischen, multimedialen Erforschung des Lebens geführt, indem sie die Zeit anhält und das Empfinden über die Analyse, das Sein über das Tun stellt.